Das Freihandelsabkommen mit den USA, was würde das der Schweiz bringen? Eine neue Studie sagt, ganzen Haufen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Ja, und das Timing könnte nicht besser sein. Ein Freihandelsabkommen mit den USA unter Trump, geht das überhaupt? Und was für andere Szenarien bleiben der Schweiz im Handel mit Amerika? Nicht jede Variante wirkt sich gleich auf den Schweizer Wohlstand aus, aber auch abgeschwächte Formen sind, das zeigt die Studie auch, besser als der Worst Case, ein Handelskonflikt mit Strafzöllen. Weil das geht in der jüngsten Zeit mit den positiven Meldungen von Kurzvisiten in Washington schnell vergessen. Die Strafzölle sind ja nicht vom Tisch, sondern vorerst einmal aufgeschoben. Umgesetzt sind die 10% und die sind auch viermal höher als vor dem 2. April. Die Hürden liegen aber nicht allein bei den USA, sondern auch bei uns in der Schweiz. Und da wird das Ganze dann auch sehr schnell ganz politisch. Viel Diskussionsstoff diese Woche. Ich freue mich jetzt auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Christoph Schaltegger, Ökonom und Direktor vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP, an der Universität Luzern, wo zusammen mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung und dem Kiel-Institut für Weltwirtschaft die neue Faktenlage in dieser Studie «Freihandel Anyone – Handelspolitische Optionen für die Schweiz» aufgearbeitet hat. Wir können nicht über freien Handel reden, ohne auch über Politik, weil sie bestimmt zunehmend Rahmenbedingungen, die die wirtschaftliche Tätigkeit im Aussenhandel beinhaltet und probiert natürlich auch an verschiedenen Orten Druck auszuüben.
Ja, das ist so. Freihandelsabkommen müssen politisch ausgehandelt werden und ob man nun einen Freihandel hat oder wie der Freihandel ausgestaltet wird, ob man Zölle hat, was man für nicht-tarifäre Handelshemmnisse hat, also Konformitätsbescheinigungen, Zertifizierungen, all das, das ist natürlich letztlich eine politische Frage. Aber es hat, wie so vieles, natürlich dann einen Einfluss aufs Wirtschaftliche, auf den Handel. Und das ist natürlich für die Schweiz als kleine offene Volkswirtschaft sehr vital, oder? Wir leben vom Aussenhandel. Und USA, das dürfen wir nicht vergessen, ist unser grösster Handelspartner. Und es ist nicht nur der grösste Handelspartner, sondern es ist auch der Handelspartner, der recht gut wächst. Das heisst, potenziell liegt hier im Handel viel drin. Oder anders gewendet, wenn der erlahmt, dann liegt natürlich sehr viel im Argen. Und insofern glaube ich, ist das, wenn sie so sich man sagt ja, das Eisenhower-Prinzip, Politik soll sich mit wichtigen und dringlichen Fragen beschäftigen und nicht mit anderen Sachen. Und ich glaube, das ist eine wichtige und eine dringliche Frage. Und ich meine, Sie haben das erwähnt, unsere Politik, Bundesräte sind jetzt in Washington gewesen. Die haben das natürlich nicht umsonst begriffen, dass das jetzt Top Priority ist.
Gut, lassen Sie uns ganz am Anfang vielleicht einen kleinen Exkurs machen. Man tut jetzt so, ich sage jetzt mal, die Trump-Administration verteufeln. Wir dürfen aber nicht vergessen, also die Druckmittel, die kennen wir auch von unseren Nachbarn. Also wenn wir jetzt zurückdenken, die EU-Geschichte, also da haben wir die Geschichte mit Horizon, dann haben wir die Geschichte mit dem Nicht-Anerkennen von der Börse. Also dass man so Druckszenarien ausübt, das braucht jetzt nicht ein Trump.
Sie haben absolut recht. Ich meine, der Grundsatz gilt, Länder haben keine Freunde, sondern sie haben Interessen. Und wer mächtig ist, tut halt politische Machtspiele auch ausüben. Und die Europäische Union ist mächtig gegenüber uns. Sie hat mit der Nicht-Anerkennung von der Börsenäquivalenz im MedTech-Bereich in der Forschung hat sie Druck ausgeübt und ist daran, Druck auszuüben. Oder denken wir an Corona zurück, wo plötzlich alles nicht mehr gegolten hat. Oder auch jetzt aktuell die Migrationsdebatte. Dort sehen wir den Handelspartner Druck, tut politischen Druck ausüben, um uns quasi, ja, man kann ein böses Wort, das sind eine Art Schutzgelderpressungen. Und insofern ist Trump und EU nicht viel anders. Ich meine, man kann das beklagen, aber es ist einfach die Realität und die Schweiz glaube ich, hat über Jahrhunderte bewiesen, dass sie mit Partnern, die mächtig sind, kann umgehen, indem sie sich flexibel, pragmatisch und realistisch an die Sachen angeht. Und ich glaube, das ist wichtig jetzt auch bei den USA. Es geht nicht darum, dass man das moralisch versucht, auf- oder abzuwerten, sondern dass man einfach versucht, einen realistischen Approach zu bekommen und versucht, ein Setting, ein Handelssetting, aus unserer Sicht am liebsten ein Freihandelsabkommen, erreichen, wo der Handel kann befördern. Weil, das darf man nicht vergessen, letztendlich ein grosser Teil von unserer Wertschöpfung in der Schweiz hängt hier davon ab und damit natürlich gut bezahlte Arbeitsplätze.
Die Sprache hat sich aber ein bisschen verändert, oder? Wir denken an die Aussage «There is a new sheriff in town» vom Vizepräsident J.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber was der Sheriff genau will, und das ist ja eigentlich primär mal, wenn wir zwei miteinander verhandeln wollen, müssen wir ja mal wissen, was will denn der andere. Weiss man dann oder kann man vermuten, was du es überhaupt willst?
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Das ist nämlich eine zentrale Frage. Um seine eigenen Interessen durchzusetzen, muss man verstehen können, was der andere Partner für Zielsetzungen hat. Und selbstverständlich, da ist sehr viel Unsicherheit jetzt drin. Unsicherheit, was ist genau das Ziel der amerikanischen Administration? Ich glaube, wenn man das grosse Picture anschaut, dann muss man sehen, oder? Amerika hat natürlich verschiedene Probleme. Sie hat ein langjähriges Leistungsbilanzdefizit. Das heisst, sie lebt eigentlich auf Pump von anderen Ländern.
Auf grossem Fuß.
Und jetzt würde es natürlich die Möglichkeit geben, dass der Trump seinen Leuten sagt, die Party ist vorbei. Ihr müsst sparen, ihr müsst ein bisschen den Gürtel länger schnallen. Ist nicht unbedingt das politische Rezept, das besonders viele Wähler anzieht. Oder es gibt das Rezept, dass man sagt, ja gut, wenn wir schon mächtig sind, lassen wir doch unsere Partner das spüren und können vielleicht etwas machen, weil das Leistungsbilanzdefizit paart sich in den USA natürlich auch mit einem fiskalischen, also mit einem Budgetdefizit, das massiv ist. Und das heisst, diese zwei Elemente versucht wahrscheinlich die Administration zu adressieren. Und das bedeutet für alle anderen Handelspartner, wir müssen etwas anbieten können, das ihre Lage in dieser Beziehung kann verbessern. Das ist natürlich aus Schweizer Sicht, wir sind ein kleiner Player, aber für die USA ein wichtiger Player, das darf man nicht vergessen. Aber wir können jetzt das Leistungsbilanzdefizit gegenüber der Welt, die USA hat, natürlich können wir nicht zum Verschwinden bringen. Aber wir können ihnen etwas anbieten, wo wir auch als Role Model können wirken, oder? Wenn die USA kann sagen, mit den Schweizer haben wir es so gemacht, können sie es vielleicht mit anderen auch. Was vielleicht auch interessant ist...
Also wenn ich Sie dort unterbreche, also das heisst, es ist so, dass wir uns unter Druck setzen lassen müssen, weil wir halt der Kleine sind.
Ja, das ist so. Eben, mit anderen Handelspartnern sind wir das auch. Und ich meine, es gibt zwei Alternativen. Man versucht, mit Gegendruck zu agieren oder man versucht, sich irgendwie zu arrangieren. Und
also Gegendruck haben wir ja bis jetzt, oder die Schweiz hat ja darauf verzichtet und gesagt, wir probieren es jetzt mal auf dem diplomatischen Weg. Ist das eine sinnvolle Geschichte, ökonomisch gesehen?
Ja, also ich glaube, das ergibt sich aus den politischen Realitäten. Oder? Man muss realisieren, wie stark ist man und was hat man für Möglichkeiten. Und das Gegendruck würde wahrscheinlich die Amerikaner jetzt nicht sehr beeindrucken und das würde uns wahrscheinlich selber mehr schädigen als die Amerikaner beeindrucken. Also das ist sicher keine Option. Aber eben, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen und sich zu überlegen, was will eigentlich die amerikanische Seite erreichen. Und ich glaube, was manchmal interessant ist, oder wenn man in die Geschichte ein bisschen schaut, wie haben die Amerikaner mit ähnlichen Herausforderungen reagiert. Und da kann man zum Beispiel in die 80er Jahre zurückgehen. Die damalige Administration unter Ronald Reagan, der damalige Präsident, hatte ein anderes Problem gehabt, gegenüber den Japanern und den Deutschen. Und dann ist das in Mitte 80er Jahre in dem sogenannten Plaza-Abkommen neu verhandelt worden und hat man versucht, die anderen Währungen abzuwerten, damit der Dollar beziehungsweise aufzuwerten, damit der Dollar billiger wird und damit die Amerikaner irgendwie können versuchen, ihr Handelsdefizit im Wesentlichen zu reduzieren. Das ist nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, aber es zeigt, es ist eigentlich für die Amerikaner schon länger ein Thema. Und jetzt ist es wahrscheinlich einfach noch stärkeres Thema, weil neben dem Leistungsbilanzdefizit eben auch noch ein fiskalisches Defizit kommt. Und ich glaube, da müssen wir, was übrigens in den 80er Jahren auch schon da war, ist einfach nicht in der vergleichbaren Grössenordnung. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie adressieren. Was können wir den Amerikanern bieten an Direktinvestitionen, an Reindustrialisierung, an vielleicht auch Möglichkeiten, dass sie Steuereinnahmen generieren können, um ihr Problem irgendwie zu adressieren.
Aber hat man nicht genau, wenn Sie jetzt die ganze Administration Reagan ansprechen, hat man nicht genau dort auch gesehen, dass es dann auch Gefahren birgt für die Amerikaner selber mit diesen hohen Zöllen? Also die Schutzmaßnahmen für die eigene Industrie, die hemmt natürlich Innovation, da kann man sich drauf verlassen. Und es macht einem ja ein Stück weit auch angreifbar. Sie haben jetzt gesagt, Vergeltungsmaßnahmen machen wir nicht, aber das weiss man ja dann gleich nicht, ob die anderen nicht irgendwie Vergeltungsmaßnahmen machen. Also es birgt ja durchaus auch Gefahren für die USA selber.
Klar, es birgt Gefahren für die USA selber und ich meine, eigentlich ist die USA eine Geschichte von Freihandel. Sie sind im Prinzip in den letzten 100 Jahren sind sie die Nation gewesen, die immer gesagt hat, Freihandel ist das, was wir suchen und wir sind der Vorreiter, der versucht, das durchzudrücken. Aber, und das ist natürlich auch bei der Administration Reagan so gewesen. In der Sonntagsrede hat Reagan, und ich wäre nicht überrascht, wenn das der Trump auch macht, in der Sonntagsrede tut man das hohe Lied auf den Freihandel singen. Vom Montag bis mindestens am Samstag versucht man dann aber gleich noch das ein oder das andere Ausnahmen zu definieren. Es waren damals die Halbleiter gegenüber Japan gewesen. Und ich meine, wir Schweizer sind da genau gleich, oder? Wir sind auch Freihändler, weil wir wissen, wir sind darauf angewiesen, aber in verschiedene Bereiche sind es dann halt gleich nicht ganz so mustergültig, oder? Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Landwirtschaft anschauen, vielleicht mit gewissen Gründen, die die Amerikaner vielleicht auch verstehen, aber das ist halt die Krux der Politik. Im Generellen ist man sich sehr schnell einig. Im Konkreten, wenn es um eigene Wählerbasis geht, ist man dann oft nicht so lupenrein.
Auf die Landwirtschaft kommen wir vielleicht später noch zu reden, weil das scheint ja schon eins von der Pièce de Résistance vielleicht zu sein, im Zusammenhang mit den Wünschen von der USA. Sie haben jetzt gesagt, ein Szenario wäre, dass die USA das jetzt einmal probiert mit dem Druckmittel. Erstens hat es geheißen, dass es überhaupt am Verhandlungstisch kommt und dass man vielleicht auch eben das eine oder andere kann aushandeln. Jetzt, ich habe das eingangs gesagt, 90 Tage Zeit. Jetzt gibt es ganz viele Staaten, eigentlich alle Staaten, die Schlangen stehen, für irgendwie ins Gespräch zu kommen und dann ein Freihandels- oder irgendein Abkommen zu machen, so einen Deal zu machen. Das ist ja jetzt aber ganz ehrlich gar nicht realistisch. Rein schon, also jetzt mal auf der Zeitschiene gesehen, oder?
Ja, klar, in 90 Tagen ist in der Regel kein Freihandelsabkommen ausgehandelt. Aber ich meine, es ist ein längerer Prozess, wo man sich hineinbewegt. Das hat ja die Schweiz mehr oder weniger vor ein paar Jahren schon mal versucht. Das war 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat dann nicht so recht geklappt, vor allem auch wegen der Schweizer Seite und der Landwirtschaft. Aber es ist etwas, das man aufbauen kann. Es ist damals immer auch interessanterweise mit Leuten kombiniert gesehen, auf der amerikanischen Seite, die Schweizer Wurzeln haben. Und das hilft natürlich auch fürs Verständnis. Und ich glaube, da hat die Schweiz erstens unter der Administration Trump I und jetzt auch wieder hat sie sich gut positioniert, dass man in so einem Prozess könnte sich hineinbegeben. Und das würde einfach bedeuten, dass man dann nach diesen 90 Tagen vielleicht noch nicht ein Freihandelsabkommen hat, aber dass man einmal den Weg aufzeigt, wo man hinwollen und dass man vor allem die grossen Zahlen von Zöllen mit 30, 31, 32%, dass man die weg hat. Und ich meine, das darf man nicht vergessen, Freihandelsabkommen verhandeln heisst ja oft eben, ist ja nicht dann einfach auf einer Seite, los, wir tun einfach alles frei machen, sondern das sind komplizierte Aushandlungen, wo es um Detailfragen geht und gleich irgendwelche Hindernisse oft dann auch drin sind.
Aber wenn ich jetzt an andere Freihandelsabkommen denke, die man ausgehandelt hat, auch wenn man sie dann hat und unterschrieben hat, ist das ja nicht der Tag 1 und dann klappt man die Seite um und dann funktioniert das. Also das ist ja dann die Zeit von dieser Umsetzung und Anpassung. Auch die braucht Zeit, auch wenn man jetzt in diesen 90 Tagen, ich sage mal, vielleicht erfolgreich wäre mit irgendeinem Deal.
Ja, da haben Sie absolut recht. Ich meine, wie so vieles ist, wenn politisch und rechtlich einmal etwas umgesetzt ist, dann muss das zuerst Wirkung entfalten. Und die Wirkung entfaltet sich in dem Fall nicht so schnell, weil die Handelspartner müssen auch Vertrauen in die Abläufe gewinnen und die Investitionsentscheidungen müssen gefällt werden. Und es gibt in der Welt auch noch andere Länder, wo sich die Handelspartner überlegen, sollte ich dort oder hier investieren. Es sind lang anhaltende Prozesse, absolut. Und Vertrauen ist dort, glaube ich, das Stichwort, wo zentral ist, weil Handelsverflechtungen, Investitionsentscheid, all das sind oft sehr langfristige Fragen für ein Unternehmen. Und das heisst, man muss es gewiss mit einem Planungshorizont schaffen. Und der Planungshorizont hängt viel davon ab, wie vertraut man auf die Stabilität des Handelspartners und seiner Versprechungen.
Genau. Und jetzt müssen wir ja auch noch fairerweise sagen, auch wenn man einen Deal machen würde mit dieser Administration Trump, ist ja die Unsicherheit noch nicht vom Tisch. Weil es hat ja jetzt auch so Situationen gegeben, Deal gemacht und dann wieder zurückgenommen oder wieder abgeändert oder wieder außer Kraft gesetzt. Also das ist ja dann noch nicht die Sicherheit, die wir dann nachher uns würden aushandeln damit.
Das ist so. Vertrauen ist etwas, das man nicht fordern kann. Vertrauen ist etwas, das einem geschenkt wird. Und das bedeutet oft, dass man einen Track Record muss haben, wo der andere sagt, der Partner hat sich bisher so verhalten, ich glaube, das wird in Zukunft auch so sein. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, das jetzt gerade schwierig ist für alle einzuschätzen, wie tut sich die Administration Trump entwickeln, was von dem ist kurzfristig, wie kurzfristig, was tut sich langfristig durchsetzen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, da haben Sie absolut recht. Aber trotzdem, ich glaube, wir als Schweizer können signalisieren im Handelspartner USA, auf uns kannst du vertrauen, wir sind ehrliche Makler, wir sind darauf erpicht, dass wir gute Beziehungen zu unserer Sister Republic haben und wir wollen die vertiefen. Und wir sind durchaus auch hellhörig für Probleme, die so eine Grossmacht hat, wenn sie mit der Deindustrialisierung, mit dem Problem im Handelsbereich, dem quasi Überkonsum, den sie haben, dem Haushaltsdefizit. Wenn die Schweizer da ein gewisses Verständnis mitbringen, dann glaube ich, kann man schon etwas erreichen.
Viel schlimmer, das zeigt eure Studie auch, nicht nur für die Schweiz, sondern für die ganze Weltwirtschaft, wäre, wenn jetzt eigentlich das Hauptinteresse dieser Administration nicht jetzt primär einmal der Druck ist und quasi bessere Deals zu verhandeln, sondern wenn sie jetzt das Ganze würde brauchen als Schutzmauer für die amerikanische Industrie. Also Sie haben das schon ein bisschen angetönt, es ist immer die Reindustrialisierung, von der man da redet, wo auch eine Möglichkeit wäre, oder was ein Gedanke hinter solchen Zollmassnahmen wäre.
Klar, das ist sehr Schutzzoll, haben in der Geschichte immer die Funktion wahrgenommen. Und haben viele Länder eine leidvolle Geschichte gemacht, weil die Schutzzölle, wie Sie richtig sagen, führen natürlich dazu, dass sich die heimische Industrie einrichtet auf weniger Wettbewerb, auf mehr Spielraum. Und sie richten sich nicht nur aus, indem sie weniger Wettbewerb haben und ein einfaches Leben haben, sondern sie richten sich auch darauf aus, dass sie vor allem gute Beziehungen zur Politik haben, wo wieder ihnen irgendwelche Monopolrechte, Transfers, Regulierungen erlaubt, sich vom Marktdruck abzuschotten. Und die quasi auch die industriepolitischen Ambitionen, die viele Länder haben, auch in Europa, Deutschland, Frankreich, eine ganz lange Tradition, selbst wir in der Schweiz jetzt mit Stahl und auch im Strombereich, oder? Es sind hier nicht ganz lupenrein. Und das ist eine Gefahr für alle Länder, dass sie quasi dass die Politik in Geiselhaft von den Unternehmen genommen wird, die sich versuchen abzuschotten. Und der Konsument hat dann noch eine hohe Preise zu tragen und schlechte Qualität.
Also die Schutzzölle führen dann dazu, dass die Produkte eben teurer sind, oder? Also dass die Preise höher bleiben.
Dass Preise höher bleiben und dass man natürlich oft auch minderwertige Qualität haben. Denn man darf nicht vergessen, oder? Warum wollen wir eigentlich Freihandel? Ich meine, Freihandel ist nicht irgendwie ein geistiges Konstrukt, wo niemand davon profitiert, sondern es erlaubt uns letztlich, dass wir zwei miteinander handeln können, dass das, was sie besser können als ich, dass ich das von ihnen beziehen kann und das, was ich besser kann als sie, sogenannte komparative Vorteile, können sie von mir beziehen. Und der Handel erlaubt eben, dass ich von etwas profitieren kann, was ich selber nicht so gut könnte produzieren oder herstellen. Und wenn ich das verunmöglich, dann bedeutet das, ich muss eigentlich mit meiner Unzulänglichkeit leben können. Oder? Und das gilt für Länder auch, wenn sie dann plötzlich nicht mehr Handel treiben, dann müssen sie eine Industrie aufbauen, wo vielleicht gar kein Know-how, wo die entsprechenden Arbeitskräfte nicht da sind, wo sie auch die ganze Tradition in diesem Gewerbe nicht haben. Und plötzlich denken sie, aber also wie kann das eigentlich sein? Wir hatten eine so gute Modeindustrie in Italien und jetzt da kann ich mich nur noch mit meinem bünzligen Zeug, das daheim produziert wird, abgeben. Das macht das Leben einfältig.
Aber jetzt müssen wir ganz ehrlich sein, aufgrund von dem, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, müssen wir davon ausgehen, das wissen ja die Amerikaner auch. Also das heisst, das Urinteresse der Amerikaner müsste ja sein, dass der freie Handel funktioniert. Offenbar funktioniert er nicht so, wie sie ihn wollen, aber grundsätzlich müssen sie ja daran interessiert sein, dass der freie Handel funktioniert.
Das ist so, oder? Und das ist auch die Geschichte von der USA in den letzten 100 Jahren gewesen, dass sie die USA sind immer ein Katalysator, ein Treiber vom Freihandel. Und sie sind eigentlich auch immer ein Treiber von der Welthandelsorganisation, WTO, heute, die in Genf sitzt, die versucht, das international zu koordinieren.
WTO ist jetzt sehr in der Kritik unter der aktuellen Administration.
Genau, ja. Es ist natürlich so, dass auch wenn man in der Sonntagsrede das gern ins Schaufenster stellt, dass das eine gute Sache ist, ist es dann schwierig, wenn die Stahlindustrie sagt, ja, aber du, jetzt sind gerade Stahlpreise so und weißt, die anderen haben ja mit staatlicher Subvention auch und du musst dir vorstellen, wenn du im Wettbewerb einen hast, der unfair spielt, dann darfst du nicht fair spielen, sollten wir auch etwas machen. Das sind ja alles Argumente, die kurzfristig ja auch eine gewisse Überzeugung haben. Und langfristig geht es einfach nicht auf. Und ich glaube, das ist für die USA wie für viele andere. Ich meine, schauen wir auf Frankreich. Das gilt für Frankreich genauso. Und trotzdem, der Reflex ist immer da, Ausnahmen für gewisse Branchen, die gerade notleidend sind, zu gewähren.
Es ist ja immer einfach, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Aber müssen wir uns, das sage ich, die Schweiz, Europa, vielleicht auch die anderen Handelspartner, aber Europa sicher, nicht selber an die Nase nehmen, wenn wir zurückdenken an Trump 1.0. Da waren wir ja schon mal da dran gewesen. Und da hat man schon mal über Zölle diskutiert, auch über mögliche Umsetzungen. Und dann ist Corona gekommen. Und dann hat man das in Europa, ich sage jetzt einmal, einfach vergessen.
Ja.
Ist es ein bisschen simpel zusammengefasst?
Nein, es ist richtig.
Kommt das Revival und jetzt sagt Amerika, ja, aber jetzt ist das Angebot von damals nicht mehr auf dem Tisch, jetzt müssen wir neu verhandeln. Das ist ja eigentlich normales Vorgehen. Würden wir umgekehrt vielleicht auch so machen?
Ja, also absolut richtig. Ja, man muss sich auch, wie Sie richtig sagen, an der eigenen Nase nehmen. Es ist natürlich nicht ganz so einfach. Einerseits geht es ja nicht nur um Schutzzölle, sondern es geht auch letztendlich dann um Fragen von der nationalen Sicherheit. Und da muss man dann natürlich klar entscheiden, ja, ist jetzt das eine Industrie, wo ein gewisser Teil nationale Sicherheit auch Komponenten von einem sogenannten natürlichen Monopol haben, also wo man sollte als Staat die Hand drauf haben und wo man sollte finanzieren können, wo man jetzt nicht unbedingt der Freihandel sucht. Aber weil das eben die Trennlinie sehr oft politisch versucht wird auszunutzen, führt es genau dazu, dass man sich dann mal in einer Situation, wo der andere sagt, okay, schau, jetzt machen wir doch Nägel mit Köpfen, jetzt machen wir doch ein Freihandelsabkommen. Und man sagt, ja, finde ich schon gut, aber weißt du, da hätten wir noch im Landwirtschaftsbereich noch Sachen, die wir jetzt doch nicht gern. Und verstehst du, die Chlorhühnli sind sie eine Zeit lang gesehen, also nicht nur die Schweizer, auch die Europäer, oder? Dann hat man plötzlich medial kommt so ein Schreckgespenst, jetzt werden wir überflutet von Chlorhühnli, die dann noch vielleicht sogar die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung würde beeinträchtigen. Und dann sagen wir, ja, also weißt du, schon Freihandel, aber das wollen wir dann auch gleich nicht. Und das ist ein bisschen die Krux bei diesen Verhandlungen. Wenn man dann einmal sagt, wir sind im Grundsatz dafür, aber im Konkreten dagegen, dann tut einem das natürlich die andere Seite, die sowieso schon mächtiger ist, sagen, ja, also gut, jetzt erinnern wir uns daran.
Genau, also die Europäer und die Schweiz hat einfach, bös gesagt, nicht mit Trump 2.0 gerechnet, oder? Gehofft, das kommt ein anderer.
Ja, das, also...
Oder nicht so ein Dealmaker.
Ja. Ja, das ist eigentlich für mich die grösste Überraschung in der ganzen Geschichte, dass die mediale Öffentlichkeit in der Schweiz, in Europa immer gemeint hat, dass der Trump 2.0 nicht kommt. Also ich glaube, das ist, zeigt vieles über die Informiertheit von unseren Medien gegenüber dem, was in den USA wirklich abgeht. Und ich glaube, es lenkt einfach nicht, wenn man ein bisschen in Downtown Manhattan die Leute geht, fragen. Oder? Die USA ist ein riesiges Land und dort, wo deindustrialisiert worden ist, im Rust Belt, dort hat es viele Wähler und die Wähler, die denken nicht so wie die Wähler an der Wall Street oder eben in San Francisco oder wo die liberalen Hotspots sind. Das muss man, glaube ich, schon realisieren. Man muss auch realisieren, dass in der Politik sehr handfeste Argumente zählen. Arbeitsplätze, Arbeitssicherheit, auch ein gewisser nationaler Stolz natürlich in einer Nation wie den USA. Und das hätte Trump einfach... Das kann man mögen oder nicht mögen, aber das hätte er einfach meisterlich bedienen.
Bis jetzt?
Er hätte das bis jetzt meisterlich bedienen, aber ich würde davor warnen wollen, zu meinen, dass man jetzt schon quasi den Abgesang auf die Administration macht. Ich glaube, vieles, was er macht, ist viel populärer in den USA, als wir meinen. Und ich glaube, wir dürfen nicht damit rechnen, dass plötzlich die Amerikaner unsere Interessen wahrnehmen würden. Das müssen wir schon selber machen.
Ich will nochmal auf das zurückkommen, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, nämlich, dass die Schweiz könnte in dieser David-Rolle, wo sie sich jetzt befindet, im Vergleich zum Goliath USA, auch als Beispiel könnte vorausgehen oder eine Chance könnte nutzen und sagen, auch attraktiv sein für die USA, um zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mit der Schweiz so einen Deal und mit dem natürlich ein Stück in die EU auch könnte unter Druck setzen.
Ja, also gut, das muss nicht unser Ziel sein, die EU unter Druck
Nein,
setzen.
Nein, das wäre dann die Amerikaner ihr Ziel
vielleicht. Genau, oder? Ja, und das können wir natürlich nutzen. Darum ich sage, es ist wichtig, dass man die Analyse macht, was ist genau das Ziel oder könnten die Ziele von den Amerikanern sein, um uns darauf auszurichten, was unsere Strategien sollten sein. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr positiv, wie die Schweiz sich bisher da, wie schnell sie reagiert hat, wie dezidiert und indem man auch nicht vor allem mit moralischen Ansprüchen gekommen ist, sondern das sehr pragmatisch angeschaut hat. Und dass wir jetzt in den ersten 15 sind, wo hier mit den USA, was denn auch das Verhandlungen sind, das werden wir sehen, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das, glaube ich, dürfen wir nicht vernachlässigen. Das ist auch ein vertrauensbildendes Signal, wo eben für so Handelsbeziehungen enorm wichtig sind.
Aber haben wir nicht, also wir dürfen nicht, auch nicht zurücklehnen dahingehend, weil wir ja mittlerweile seit dem Brexit in Europa nicht mehr die Einzigen sind, wo die Position oder die Idee könnten bedienen, sondern mit England natürlich ein zweiter starker Player im Zusammenhang mit den USA ist, der diese Rolle auch einnehmen könnte.
Klar, und ich meine, die Beziehungen zwischen Großbritannien und USA sind natürlich historisch gesehen sehr, sehr eng und gut, dass eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Gespräche, gemeinsame Tradition, ein gemeinsamer Know, ich meine, das geht sehr weit vom Rechtssystem, von der Kultur, da haben wir, würde ich jetzt sagen, natürlich im Vergleich zu Premierminister Starmer natürlich jetzt nicht unbedingt Vorteil. Wir sind auch ein kleinerer Markt, insofern ist für die Bedeutung für den Außenhandel von den USA natürlich die Schweiz kleiner. Aber ich glaube, das ist für uns nicht so ein Problem, weil erstens einmal mit UK haben wir schon ausgehandelt, das Freihandelsabkommen nach Brexit. Und das heisst, wir sind eigentlich in guten Beziehungen. Auch das kann eine Art Role Model für die Schweiz oder für andere auch sein. Und ich glaube, dass das eher ein Vorteil ist, dass wir hier da nicht quasi wie ein Unikum stehen, wo dann vielleicht auch die andere Seite sagt, ja, yeah, aber sind wir uns da sicher, dass wir mit den Schweizern das machen wollen, sondern dass man irgendwo auch immer ein Benchmark hat mit den Engländern und sagt, ja, das sind Länder mit einer guten Beziehung zu uns, mit einer langen Tradition, mit europäischem Anspruch, die aber nicht in der EU sind.
Also müssten wir jetzt aber nicht, da sind wir auch wieder am Anfang von unserem Gespräch, seit dieser veränderten Situation vom 2. April, müssen wir dann nicht eher den Fokus oder die Intensität auf Gespräche mit London setzen, wie mit Brüssel?
Ja, ich glaube, mit London hat man ja, ist man eigentlich auch recht zügig vorwärts gegangen. Man hat etwas erreicht und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass man mit UK ein gutes Abkommen hat. Sie haben es vorhin gesagt, jetzt muss man auch schauen, wie sich das mittelfristig entwickelt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Man weiß natürlich jetzt auch nicht ganz genau, wie sich das Verhältnis zwischen UK und der Europäischen Union weiterentwickeln wird. Aber ich glaube, das ist eigentlich, wenn Sie die Schweizer Geschichte anschauen, dann ist das eine Konstante, dass wir versuchen, auf Äquidistanz mit verschiedenen Handelspartnern Macht zu sein, um dann, je nachdem, was Unvorhergesehenes auch immer passiert, sie können vom einen zum anderen switchen können. Und ich glaube, wir haben es ganz am Anfang besprochen, oder? Die Machtpolitik, die EU gegenüber der Schweiz ausspielt, ist natürlich genau so etwas, wie sie das andeutet, wo eigentlich dafür spricht, dass man sagt, ja, du musst schauen, dass in Europa vielleicht auch mit jemandem gute Beziehungen hast, wo weniger Macht gegenüber uns kann und will ausspielen. Und das ist wahrscheinlich, aber das ist auch nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich UK. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten uns gerade institutionell nicht an einen Partner andocken, wo man dann quasi die Freiheitsgrad verliert, dass man mit verschiedenen Partnern um deren Entwicklung. Wir wissen ja nicht, was in 15 Jahren ist. In 15 Jahren wissen wir nicht, was der asiatische Raum hergibt. In Indien haben wir ein neues Freihandelsabkommen. Wie wird sich das entwickeln? Wir wissen nicht, wie es in China weitergeht. Der asiatische Raum ist Malaysia und weitere andere ist ja riesig. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Wir müssen offen sein, schauen, dass wir dort können, die Opportunitäten ausnutzen können. Wir wissen nicht, was mit dem Osten passiert. Oft ist diskutiert worden, ja, in Afrika gibt es auch Opportunitäten, hat sich nicht realisiert bisher. Aber ich glaube, es ist für eine kleine offene Volkswirtschaft ist es wichtig, dass wir politisch flexibel bleiben.
Also verstehe ich Sie jetzt da richtig, dass Sie eigentlich damit schon auch sagen, im Zusammenhang mit dem neuen Rahmenvertrag, den man ja jetzt noch nicht ganz im Detail auf dem Tisch liegen hat, dass das zumindest in Frage gestellt ist, ob sie die Sicherheit, die man sich da davon verspricht, ob die dann da damit auch gegeben ist?
Ja, also eben, ich kenne den Vertrag nicht. Deshalb ist alles, was ich jetzt sage, natürlich Spekulation.
Aber ich höre glaub, eine kritische Stimme daraus, oder?
Also ich bin nicht kritisch, weil ich kritisch sein will, sondern Nein. Ich will einfach realistisch und pragmatisch an die Sache herangehen. Und ich glaube, was wir realisieren müssen, ist, dass wenn wir im politischen Entscheidungsmechanismus uns irgendwo andocken, wo uns Freiheitsgrad genommen werden, ist das ein hoher Preis. Und der hohe Preis, das ist ja beim Rahmenabkommen 1.0, ist das diskutiert worden, da hat es unterschiedliche Meinungen gegeben, aber ein Punkt war, dass man gesagt hat, wahrscheinlich wird es für die Schweiz nicht möglich sein, eigene Freihandelsabkommen abzuschließen. Und wenn das der Fall ist, oder, könnten wir nicht mehr unter den ersten 15 sein, mit dem Trump zu verhandeln, sondern dann stellen wir uns unter die quasi unter den Schutzschirm, unter die Schutzmacht EU. Ich weiß nicht, ob das im neuen Vertrag auch so ist. Und auch damals hat es da unterschiedliche Meinungen gegeben. Ich meine, es ist so, als Ökonom bin ich da nicht Jurist, aber ich kann einfach beurteilen, es ist Unsicherheit da. Und wenn Unsicherheit da ist, das macht es immer schwierig. Dann tut man sich Freiheitsgrad tut man sich verspielen. Und ich glaube, das ist etwas, das langfristig viel mehr zählt als gerade kurzfristig. Ich meine, letztlich, um was geht es in diesen Verhandlungen? Eigentlich um nichts anderes als den Status quo ante zu erreichen. Also, wir erreichen über die Abkommen, die wir jetzt beide nicht kennen, aber das ist ja das Ziel von diesen Abkommen, dass wir das können halten, was wir haben. Also, viel mehr Handelsvolumen erwarte ich. Abgesehen davon, dass es ein Markt ist, der eher am Schrumpfen ist, also die Bedeutung nimmt eher ab. Natürlich brauchen wir gute Beziehungen zu diesem Raum. Das sind unsere natürlichen Partner, unsere nächsten und wichtigen und sehr wichtigen Partner. Aber es heisst, wir sollten nicht kopflos, glaube ich, in die Sache hineingehen, weil sie uns Freiheitsgrad mit der anderen Welt könnte infrage stellen. Und das wäre aus meiner Sicht ein sehr hoher Preis.
Wir können den Abend füllend weiter diskutieren, Herr Schaltegger. Die Zeit ist leider zu Ende. Ich mache hier einen Punkt und bedanke mich ganz herzlich für den Besuch bei uns in der Sendung.
Danke, Frau Steinmann. Merci für die Einladung.
Auch wenn die Schweiz keinen entscheidenden Beitrag zur Verminderung des amerikanischen Leistungsdefizits bringen kann, hat sie dank ihrer Innovationskraft gute Voraussetzungen, sich als verlässlicher Partner für die USA zu positionieren, sagt der Ökonom Christoph Schaltegger, Direktor vom Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.